DW Menschen und Märkte.
Ölpreis steigt nach Anschlag. Folgen für Märkte und Verbraucher. Indien, Wirtschaftswachstum verlangsamt sich wegen Krise der Autoindustrie. Neue Carsharing-Idee. Start-up macht jeden zum Autovermieter. Und Plastik zu Treibstoff. Neue Initiative in Indonesien. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Nach dem Angriff auf die größte Raffinerie Saudi-Arabiens steigt der Ölpreis. Rund 5% des weltweiten Ölangebots sind von dem Angriff betroffen. Sollte es zu Versorgungsengpässen kommen, will US-Präsident Donald Trump die Reserven seines Landes nutzen. Welche Auswirkungen hat das auf die Märkte? Wie abhängig sind auch deutsche Unternehmen und Verbraucher vom Ölpreis? Dazu Sebastian Schreiber.
Seit dem Golfkrieg vor 28 Jahren ist der Ölpreis nicht mehr so steil gestiegen. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent sprang nach dem Angriff auf die Raffinerien in Saudi-Arabien um bis zu 20% nach oben auf den höchsten Stand seit 4 Monaten. Im Laufe des Tages normalisierte sich der Preis etwas, doch eine Entwarnung gibt es nicht. Stefan Kreuzkamp von der Fondsgesellschaft DWS sagt, der Ölpreis sei maßgeblich für das Wachstum der Weltwirtschaft.
Ein deutlich erhöhter Ölpreis kann durchaus zu Rezessionstendenzen führen.
Ein Fass Rohöl kostet nach den Angriffen auf die Raffinerien etwa $70. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist das kein sonderlich hoher Preis. Noch vor einem Jahr lag er bei über $80 pro Fass der Sorte Brent. Wann die Belastung für Unternehmen und Märkte zu groß wird, lasse sich schwer beziffern, sagt Stefan Kreuzkamp von der Fondsgesellschaft DWS. Klar sei aber,
alles über $100 kann nicht gut sein für Weltwirtschaftswachstum.
An der Frankfurter Börse hinterlässt der steigende Ölpreis seine Spuren. Papiere der Lufthansa verloren fast 4%. Grund sind die für Fluggesellschaft wichtigen Kosten für Kerosin. An deutschen Tankstellen sind die Auswirkungen nach Angaben des Verbands der Mineralölwirtschaft überschaubar. In Deutschland sei nicht mit Engpässen zu rechnen. Nur etwa 1% des Öles, das in Deutschland verbraucht wird, komme aus Saudi-Arabien, so der Mineralölverband. Carsten Fritsch von der Commerzbank hält den Ölmarkt dennoch für einen Treiber der Verbraucherpreise.
Die entscheidende Frage ist, wie lange eben dieser Preisanstieg anhält. Wir haben schon gesehen, dass die Hälfte des ersten Anstiegs schon wieder rückgängig gemacht wurde. Deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass die Preise jetzt kontinuierlich steigen werden.
Für einige Monate könne der Ausfall des saudischen Öls kompensiert werden, so Fritsch. Die Vorräte der Länder seien dafür groß genug. US-Präsident Trump gab die Ölreserven seines Landes frei für den Fall von Versorgungsengpässen. Genau für diese Notfälle seien die Reserven gedacht, so Carsten Fritsch von der Commerzbank.
Das hat man damals in der Erfahrung der Ölpreiskrisen in den 70er Jahren angelegt. Und diese Funktion haben sie eben, um die Märkte zu beruhigen, um diese dramatischen Anstiege, die wir in den 70er Jahren haben, dann zu kompensieren oder eben nicht im Dauerzustand werden zu lassen.
Chris Weaver vom Beratungsunternehmen Micro Advisory sagte der BBC, der Export solcher Ölreserven aus den USA könne jedoch problematisch sein. Während die strategische Reserve umfassend sei, fehle den USA die Infrastruktur, das Öl auch an den Weltmarkt zu liefern.
While the US does have a lot of strategic reserves, it does not have the physical means to get that out into the world market.
Offen bleibt, wie schwer die wirtschaftlichen Folgen des Angriffs auf die saudischen Raffinerien sind. Während sich jemenitische Houthi-Rebellen zu der Attacke bekannten, machen die USA den Iran dafür verantwortlich. Die Sorge vor einer politischen Eskalation wächst.
So viel von Sebastian Schreiber. Die indische Automobilindustrie steckt in einer tiefen Krise. Rund 350.000 Jobs sind in den vergangenen Monaten verloren gegangen, bei Herstellern, Zulieferern und Händlern. Die Automobilkrise wirkt sich auch bereits massiv in anderen Wirtschaftsbereichen aus. Bernd Musch-Borowska berichtet.
Die Krise der indischen Automobilindustrie war bereits in der ersten Jahreshälfte abzusehen. Doch inzwischen macht sich der Arbeitsplatzabbau in der Branche landesweit bemerkbar. Rund 350.000 Jobs seien verloren gegangen. Bei Herstellern, Zulieferern und Händlern, berichtet die Tageszeitung Economic Times. Allein bei Zulieferbetrieben seien 100.000 Voll- und Teilzeitjobs weggefallen. Tausende Beschäftigte sind in ihre Dörfer zurückgekehrt. sind arbeitslos und versuchen sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. So wie Rakesh Sharma, der bei einem Zulieferbetrieb in Manesar im indischen Bundesstaat Haryana beschäftigt war.
Ich habe für NTF gearbeitet. Wir haben Autoteile für Maruti hergestellt, Einspritzpumpen und Stoßdämpfer zum Beispiel. Aber angesichts der schlechten Lage in der Automobilindustrie gab es viele Entlassungen. Und ich bin einer derjenigen, die ihre Jobs verloren haben. Jetzt bin ich hier und suche als Tagelöhner Arbeit. Vor allem der Pkw-Sektor sei von der Krise der indischen Automobilindustrie betroffen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. In den vergangenen 9 Monaten sei der Verkauf um 30% eingebrochen. Die Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaftslage sind gewaltig. Die Automobilbranche mit ihren rund 35 Millionen Beschäftigten hat einen bedeutenden Anteil an der Industrieproduktion des Landes und trägt etwa 7% zum indischen Bruttoinlandsprodukt GDP bei. Die Arbeitslosenquote in Indien ist im Juli von 5,6 auf 7,5 gestiegen. Vishnu Mathur vom Verband der Automobilhersteller sieht Gefahren für das Wirtschaftswachstum. In unserer Branche sind normalerweise 35 Millionen Menschen beschäftigt, direkt oder indirekt. Wenn unsere Branche leidet, leidet alles andere auch. Die Beschäftigungsrate sinkt, die staatlichen Steuereinnahmen gehen zurück, das Bruttosozialprodukt ebenso. Die Automobilbranche ist der Motor der Gesamtwirtschaft. Deshalb ist es wichtig, sie zu stützen. An den Automobilstandorten spüren alle Unternehmen die Auswirkungen der Krise. Betreiber von Hotels und Arbeiterunterkünften ebenso wie der Einzelhandel. Das Geschäft läuft schlecht. Wenn Maruti Suzuki Leute entlässt, dann gehen die in ihre Dörfer zurück und wir haben hier keine Kunden mehr. Mein Umsatz ist in den vergangenen 2-3 Monaten um 50-70% zurückgegangen. Indiens Premierminister Narendra Modi hatte vor seiner Wiederwahl wirtschaftlichen Aufschwung versprochen und ist deshalb auch von Seiten der Unternehmen unter Druck geraten. Die seit Jahren boomende Wirtschaft Indiens ist zuletzt deutlich weniger gewachsen als zuvor. Die Wachstumsrate lag zum Ende des vergangenen Quartals bei 5% gegenüber 8% im entsprechenden Quartal des vergangenen Jahres.
Soweit Bernd Musch-Borowska. Nach Schweden. Etwa 1000 Leute beteiligen sich schon am Test in Göteborg. Dort kann jeder oder jeder sein Auto als Mietwagen verleihen. Eine App steuert alles vom Buchen übers Türöffnen bis zum Bezahlen. Der Dienst soll einmal in ganz Schweden angeboten werden, Autobesitzern extra Einnahmen bringen und, ganz grün, dafür sorgen, dass es weniger Autos gibt, die häufiger genutzt werden. Carsten Schmiester.
Es ist so spontan, man kann sich eine Stunde vorher entscheiden und nimmt dann einfach das Auto. Hermann Orbig ist einer von inzwischen etwa 1000 Göteborgern, die bei einem Test mitmachen, der seit Juni läuft und in Schweden für Schlagzeilen sorgt, weil damit versucht wird, Carsharing, also das gemeinsame Nutzen von Fahrzeugen, auf eine ganz neue, private Ebene zu bringen. Mithilfe des Startups CiaoCiao. Das versteht sich nach eigener Darstellung als eine Art Airbnb für Autos, bietet die entsprechende Technik und den Service, der es allen Autobesitzern möglich macht, angeblich kinderleicht, sicher und umweltschonend Autovermieter zu werden. Chef des Startups ist Karl Törnström, der mit seiner Idee den Individualverkehr auf neue und deutlich weniger Räder stellen will. Denn die meisten Wagen würden aktuell ja kaum genutzt, sagte er im Fernsehsender TV4. In Schweden gibt es 5 Millionen Autos, die zu 95% der Zeit nur rumstehen. Das ist nicht wirklich nachhaltig. Mit unserem Konzept können Autobesitzer Geld mit ihrem Auto verdienen, während die Autos mieten, die Freiheit, die das Fahren mit sich bringt, zu einem günstigeren Preis bekommen. Umgerechnet zwischen 200 und 500 Euro brutto im Monat an Einnahmen verspricht er Autobesitzern, die ihre Wagen über sein Startup vermieten, das sich über Provisionen finanziert. Während diese Autos dann etwa 25% günstiger zu mieten seien als die professioneller Autoverleiher. Dafür müssen Mieter und Vermieter die CiaoCiao-App auf ihre Smartphones laden. über die angeboten, gebucht und bezahlt wird. Und mit deren Hilfe Kunden, die sich vorher über eine andere in Schweden weit verbreitete Identifikations-App ausgewiesen haben, die Wagen elektronisch öffnen können. Die Schlüssel sind drin. Natürlich sollen Mieter nach Fahrtende die Autos heil, wenigstens zu einem Viertel getankt und möglichst an der Stelle parken, an der sie auch eingestiegen sind. Aber für alle Fälle, in denen das nicht klappt, verspricht das Startup schnelle Hilfe. Einfach anrufen. Es sorgt auch dafür, dass die Wagen voll versichert sind und nicht so einfach geklaut werden können. Denn das ist die große Sorge potenzieller Vermieter. Unbegründet, sagt das Unternehmen. Eine kleine Digitalbox, die in die Wagen eingebaut wird, öffne über die App nicht nur die Türen, sondern steuere auch die Wegfahrsperre und zeichne per Satellitennavigation Weg und Position der Wagen auf. Außerdem werde ja jeder Mieter vor dem Losfahren eindeutig identifiziert und sei deshalb als kleiner oder größerer Übeltäter hinterher schnell zu finden. Das diszipliniert offenbar ganz gut, denn bisher hat man im laufenden Test nichts von Beschwerden über leer gefahrene Tanks, verdreckte Innenräume oder gefühlt irgendwo am Ende der Welt abgestellte Wagen gehört.
Ein Beitrag von Carsten Schmiester war das. Vom Auto zum Moped, einem der wichtigsten Verkehrsmittel in Indonesien. Eine indonesische Künstlerinitiative brettert mit einem Moped und einem selbstkonstruierten Destillator durch die Dörfer Javas und zeigt den Bewohnern, wie sie aus Plastikmüll Treibstoff gewinnen können. Den füllen sie dann in den Tank ihres Mopeds und knattern zum nächsten Dorf.
Mopeds gehören zu den wichtigsten Verkehrsmitteln Indonesiens. Sie können halsbrecherische Pfade in abgelegenen Regionen entlang knattern, können sich im Megastau der Hauptstadt Jakarta durch die Lücken zwischen den Autos quetschen. Sie sind Transportmittel für ganze Familien, mobile Küchen oder für Baumaterial. Eine Künstlerinitiative transportiert damit einen Destillator, um aus Plastikmüll Treibstoff herzustellen.
Sie fahren von Ort zu Ort und machen dort Workshops. Sie bringen den Bewohnern bei, das selbst zu machen, und dann fahren sie mit dem hergestellten Treibstoff zum nächsten Ort, mit dem Moped.
Erklärt Ade Darmawan vom Kunstkollektiv Ruan Grupa. Sie sind eine Art Brutstätte für sozial engagierte Kunst. Auf ihrem Gelände im Süden Jakartas hat auch die Recycling-Initiative ihren Anfang genommen. Ade deutet auf eine quaderförmige Kiste mit pyramidenförmigem Deckel, aus dem ein Rohr herausragt.
Das ist das neueste Destillatormodell aus rostfreiem Stahl.
Samuel gehört zu den Entwicklern dieser Destillatoren. Sie seien schon bei Modell Nummer 9, sagt er, und erzählt, dass sie den Vorgänger des jetzigen Destillators für ein kleines Dorf gebaut haben.
Das Dorf hat keinen Zugang zur Stromversorgung. Also haben wir ihnen diesen Destillator gebaut und einen Generator, den sie mit dem Treibstoff betreiben können. So haben sie jetzt Strom für die wichtigen Dinge.
Das riesige Indonesien hat viele solcher abgelegenen Regionen und es hat viel Plastikmüll. Ganz abgesehen von dem importierten Müll aus Europa und Asien, der eigene Abfall aus Einwegverpackungen, Portionstütchen für Kaffee, Tee, Suppen, Einkaufstüten und vor allem Plastikflaschen verstopft Flüsse und Kanäle. Mechanismen wie dieser Destillator könnten zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Bewohner sammeln ihren Müll, anstatt ihn einfach fallen zu lassen. Und dafür bekommen sie Energie für Mopeds und Generatoren.
Es ist simpel. Diese Geräte sind recht basisch.
Erzählen Ade und Samuel. Wissen aus dem Internet über einen Pyrolysemechanismus, den die Japaner in den 1960er Jahren entwickelten, um in Notzeiten Energie gewinnen zu können.
Es ist eine trockene Destillation. Wir erhitzen das Plastik in einer Kammer auf 300 bis 400 Grad. Gas steigt auf, der Rest geht nach unten. Wir haben doppelte Filter für das Gas. Mit dem Gas, das bei der Destillation entsteht, kann man auch noch kochen. Und man hat Treibstoff. Alles aus Plastik. Die festen Rückstände, daran forschen wir gerade auch noch, um sie als Beton zu benutzen.
Innerhalb von einer halben Stunde wird ein Kilo Plastik zu einem Liter Treibstoff, erzählt Samuel. Am besten eignen sich die durchsichtigen Plastikflaschen. Mit jedem Modell ihres Destillators verbessern sie die Effizienz. Die ersten Prototypen waren noch komplett aus Müll gebaut. Danach konnten sie aber ein paar Rupia sammeln, um rostfreien Stahl zu kaufen. Um Geld geht es ihnen gar nicht, erzählt AD.
Wenn sie in ein Dorf fahren und die Menschen dort die Technologie haben und lernen wollen, dann tauschen sie gegen Saatgut.
Ein sehr fruchtbares Konzept.
Mit diesem Beitrag von Lena Bodewein geht unser Podcast für heute zu Ende. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.